1745. Clan Donald und Verbündete versammeln sich hinter einem Stuart-König, um gegen ein von England installiertes Königshaus zu rebellieren. Damals wollten sie die Union zwischen England und Schottland aufheben. 1545. Clan Donald und Verbündete versammeln sich hinter einem englischen König, um die schottischen Stuart-Könige zu stützen. Damals wollten sie die dynastische Union der Königshäuser erzwingen. Hoppla, was ist denn da passiert? Ich erzähl's dir. Ihr hört My Highlands, den Podcast rund um Themen zu Schottland. Heute die Highland Rebellion von 1545. Aloha, huye dunye, kimra haschif. Während Lieder, Gedenktafeln und ganze Fernsehserien von der Jakobitenrebellion 1745 erzählen, hört man vom Aufstand 1545 nur wenig. Das liegt auch stark daran, dass sich Romantiker wie Burns und Scott weniger für diese Phase der Geschichte interessierten. Es gibt aber auch einen anderen ganz praktischen Grund, aber dazu später mehr. Denn ich muss dir zunächst die Frage beantworten, warum die Rebellion 1545 überhaupt für dich interessant ist. Also ich mach's dir mal schmackhaft. Es geht um die Konkurrenz zweier Dynastien. Es geht um die alte Feindschaft zwischen England und Schottland. Es geht um die Unabhängigkeit der Schotten, es geht um eine Art Zwangsehe, es geht um die Auferstehung eines Inselreichs. Bei allem spielen Bündnisse, Intrigen und Verrat eine Rolle. Na, überzeugt? Dann los. Der Hintergrund des Aufstands. Wir haben es mit einer verzwickten Lage zu tun. Ich versuche es Schritt für Schritt durchzugehen. Beginnen wir in Schottland. Dort schwelte noch immer der Konflikt zwischen den Clans der Inseln und dem schottischen Königreich. Denn bis ins 15. Jahrhundert regierten die Lords of the Isles weite Teile der Highlands and Islands. Das war den Stuart-Herrschern allerdings ein Dorn im Auge. Und so entmachtete James III. Den vierten Lord of the Isles, John MacDonald. Er nahm ihm 1476 die große Grafschaft Ross weg. Und das legte dessen Schwäche offen. So brachen im Inselreich Rivalenkämpfe aus. 1493 übernahm der schottische König dann den Titel Lord of the Isles für sich selbst. John und sein Inselreich waren damit offiziell am Ende. Doch der Traum vom eigenen Reich und auch die Verbindungen der Clans untereinander waren immer noch stark. Ebenso ihre Streitmacht.
James IV.
Und sein Sohn James V. hatten große Mühe, die Clans wirklich unter Kontrolle zu bringen. An ihrer Seite hatten sie zwei Helfer, den Earl of Huntly und die Campbells, die Earls of Argyll. Hier eine wichtige Randnotiz. Die Campbells hatten schon 1490 den Enkel des letzten Lord of the Isles gefangen genommen. Da war der noch ein Kind. Doch damals waren die Campbells und Clan Donald noch gar keine Feinde. So sagen einige Wissenschaftler auch, er sei in ein wohlwollendes Gewahrsam genommen worden. Diese Randnotiz wird noch wichtig. Immer wieder kam es zu Aufständen der Clans der Inseln. Und zu Gegenmaßnahmen durch die Krone. Besonders der Clan Donald South engagierte sich dabei. Das waren nämlich die Nachfahren der einzigen Lord of the Isles. Die Krone hatte bald die Faxen dicke. 1540 erließ James V. den Act of Annexation. Der bestimmte, dass die Nord- und Südinseln, Kintyre sowie Orkney und Shetland in die Hände der Krone gelegt werden sollen. Es sollten sich nicht wieder eigene Fürstentümer wie die der Lords of the Isles bilden können. James fuhr anschließend auf eine Expedition, die nicht nur die Clans unterwerfen sollte, sondern auch höhere Steuern verkündete. Für James ein voller Erfolg. Er sah sich als Eroberer in seinem eigenen Königreich. Doch da war eben noch das Kind, das ich vorhin als Randnotiz erwähnt habe. Sein Name ist Donald Dhu, der schwarze Donald, ein Enkel des letzten Lord of the Isles. Und obwohl er fast Zeit seines Lebens ein Gefangener war, schmiedete er an seinen Plänen. Er wollte sich rächen und seine Ländereien zurückhaben. Doch er brauchte einen Verbündeten und den bekam er in London auf dem Thron. Dort saß Heinrich der Achte, der Beleibte mit den vielen Frauen. Heinrich strebte an, Schottland dem Englischen Reich zumindest über Ehebündnisse anzugliedern, also eine dynastische Union zu bilden. Er wollte zudem, dass sich König James vom Papst lossagte, so wie er das getan hatte. James allerdings hatte seine ganz eigenen Pläne. Statt sich mit England zu verbünden, erneuerte er die Old Alliance. Dieses Bündnis mit Frankreich erzürnte Heinrich natürlich. Krieg brach aus. 1542 besiegten die Engländer die Schotten bei Solway Moss. Und zwei Wochen später starb James V. Er hinterließ seine Tochter Mary oder wie sie bei uns bekannt ist, Maria Stuart. Heinrich sah seine Chance jetzt gekommen. Er wollte seinen Sohn Eduard mit Maria verheiraten. Da war Maria gerade mal 6 Jahre alt. Er positionierte geschickt schottische Edelleute, die seinen Plan unterstützen sollten. Ein wichtiger davon war Matthew Stuart, Earl of Lennox, ein schottischer Adliger, der in England lebte. Doch trotz intensiver Strippenzieherei, das schottische Parlament lehnte den Vorschlag zur Heirat ab. Heinrich war außer sich. Er ließ vor Wut sogar Edinburgh niederbrennen. Es begann die Zeit, die heute als Rough Wooing bekannt wurde, als raues Werben um die Hand von Maria. Der Earl of Lennox sollte nun für Heinrich eine neue Allianz schmieden. Ziel war es, Schottland von Süden und Westen unter Druck zu setzen. Lennox fand diesen Verbündeten in Donald Dhu. Der war 1543 freigekommen. Warum und wie, ist nicht ganz klar. Aber Donald Dhu wollte seinen Plan umsetzen und das Inselreich wiederherstellen. Der Aufstand von 1545. Lennox vermittelte erfolgreich zwischen Donald und König Heinrich. Dabei wurde Donald bereits als Lord of the Isles and Earl of Ross bezeichnet. Ein Hinweis darauf, was Donald sich von dem Bündnis denn verspräche. Und es wird zum ersten Mal klar, dass Clan Donald einen Groll gegen seinen Kerkermeister, den Earl of Argyll, hegte. Hier waren die ersten Anzeichen der langen Fehde zwischen MacDonald und Campbell zu erkennen. Das Abkommen zwischen Donald und Heinrich stand. Jetzt musste Donald die Clans davon überzeugen, ihm auch zu folgen. Im Juli 1545 trafen sich die Chiefs mit ihm auf der Ellen Charne im Loch Ballygrand auf Islay. Fast alle Inselchiefs unterschrieben hier auch das Bündnis. Einen Monat später versammelten sich die Clans dann mit 4000 Mann im Hafen von Carrickfergus in Antrim, Irland. Wer jetzt denkt, das sei ja ein anderes Land, der sieht nicht die Perspektive der Clans. Denn Antrim war noch immer Teil des Herrschaftsgebietes des Clan Donald of Dunivake oder Clan Donald South. Die Clans schworen hier auf Heinrich den 8. von England. Es sollte nun bald losgehen. Der Plan lautete so. Die Clans hatten weitere 4000 Mann in Schottland bereitstehen. Heinrich der 8. schickte noch 2000 Soldaten, zusätzlich eine Kanone und Munition. Eine Kanone klingt zwar wenig, aber 1545 waren Kanonen noch hauptsächlich stationär in Gebrauch. Bei raschen Truppenbewegungen konnten sie sogar hinderlich sein. Dennoch waren sie ein machtvolles Luxusgut. Die Armee musste sich natürlich auch von Irland über das Wasser bewegen. Und hier spielten die Inselclans ihre Stärke aus. Die Birlin. Rund 180 dieser wendigen Galeeren sollten die Armee übersetzen. Dazu kamen weitere 20 Boote aus England. Alles in allem sammelten sich also rund 10.000 Soldaten, 300 Matrosen, 200 Schiffe und eine Kanone. Eine echte Streitmacht. Und die sollte sich um die Westküste kümmern. Dort die Verbündeten des Königs angreifen, während der im Süden mit den Engländern beschäftigt war. Die Aufgabe lautete auf Englisch: Besides general annoyances to be done in burning, harrying and spoiling, was then annoyance of the said Earl of Argyll's country. Mit etwas Glück könnte die Streitmacht sogar über den Firth of Clyde ins Landesinnere vordringen und das Land zweiteilen. Der Aufstand scheitert. Alle standen bereit und warteten. Denn dass man diese Armee theoretisch hatte, hieß nicht, dass sie auch eingesetzt werden konnte. So machte die Logistik der Sache einen Strich durch die Rechnung. Die versprochene Kriegskasse von Heinrich erreichte Irland nur tröpfchenweise. Es dauerte also, alles bereitzustellen. Viele Highland Chiefs aber hatten Angst, dass ihr Land zu lange unbeaufsichtigt bliebe. Darum setzten viele wieder über, um daheim nach dem Rechten zu sehen. Einige Clan Chiefs waren zudem unzufrieden mit ihrem Anteil am Geld. Als Lennox endlich mit seinen 2000 Mann im Oktober in Irland ankam, waren die Highlander schon wieder weg. Dennoch war Donald Dhu bereit, seinen Teil des Plans zu erfüllen. Bis zum 15. November schaffte er es zurück nach Irland. Allerdings hatte er kaum noch Leute bei sich. Und dann kam der Schlag schlechthin. In Irland erkrankte Donald an einem Fieber und starb nach 5 Tagen. Ich weiß, das ist jetzt echt antiklimaktisch, ungefähr wie The Last Jedi von Rian Johnson. Wäre ich jetzt im Kino, würde ich auch Bu rufen. Vermutlich hat das der Earl of Lennox übrigens ähnlich empfunden. Zwar sprang rasch noch James MacDonald von Dunnevake ein und bot sich als Ersatz an, doch er erhielt auf seinen Vorschlag nicht mal eine Antwort. Die Rebellion war zu Ende, ehe sie richtig begann. Immerhin ein weniger blutiges Ende als 1746 in Culloden. Der Earl of Lennox marschierte mit seiner Armee dann in die Borders, um dort zu kämpfen. Er sollte ja eigentlich der Regent von Schottland werden, wenn der Aufstand Erfolg gehabt hätte. Also auch sein Traum war zunächst geplatzt. Was aus den Beteiligten wurde? Donald Dhu war tot. Er hinterließ keine Kinder. James MacDonald of Dunnevake war damit der nächste Nachfahre der Lord of the Isles. Spannenderweise heiratete er die Tochter des Earl of Argyll, also quasi des Todfeindes von Donald Dhu. Rund 100 Jahre später sollte es der Urenkel seines Bruders noch einmal versuchen, den Glanz des Seereichs wiederherzustellen. Sein Name? Alistair MacCollar. Dazu habe ich einen eigenen Beitrag gemacht. Der englische König Heinrich starb 2 Jahre später. Sein Sohn Eduard übernahm den Thron und setzte das Rough Wooing bis 1550 fort. Erfolglos. Die junge Maria Stuart ging ins französische Exil und kehrte 1567 zurück. Ihre tragische Rivalität mit Elisabeth I. wurde Stoff für Legenden. Der Earl of Lennox kämpfte weiter gegen Schottland und lebte später in England. Sein zweiter Sohn Henry wurde bekannt als Lord Darnley und der heiratete Maria Stuart, um die der einzige englische König geworben hatte. Außerdem erlangte er als Mörder ihres mutmaßlichen Liebhabers David Rizzio eine ganz eigene Berühmtheit. Die Lehren aus 1545. Was der Aufstand zeigt, ist, dass nach der Entmachtung der Lords of the Isles noch lange ein Bewusstsein für diese goldene Zeit der Clans herrschte. Obwohl einige Autoren das Zeitalter als Lingnarnkrech, als Zeitalter der Gewalt beschrieben haben, ist das vielleicht eine Fehleinschätzung. Es gab zwischen den Clans noch immer einen Willen zur Zusammenarbeit, gerade gegen die schottische Regierung. Im gemeinsamen Rat brachten sie damals den Frust mit der Steuerpolitik in Edinburgh zum Ausdruck. Die Symbolik, dass sie sich auf einer Insel in einem Loch auf Islay getroffen haben, unweit des Lochs, auf dem die Lords of the Isles ihren Rat hielten, war ein reines Zeichen der Nostalgie. Klar, die Chiefs hatten auch jeweils ihre eigenen Motive. Aber noch immer konnten die Clans tausende Kämpfer gemeinsam zusammentrommeln. Erstaunlich ist auch, Religion spielte 1545 gar keine Rolle. Die Clans waren weiter katholisch. Henry oder Heinrich hatte sich dagegen ja vom Papst losgesagt. Heinrich dachte ja praktisch und verstand, dass es noch immer eine Macht im Westen Schottlands gab. Sie hatte maritimes Wissen, viele Galeeren und eine Masse an Kämpfern. Dennoch hat es der englische König nicht geschafft, diese Macht konsequent zu nutzen für sich. Durch Zögerlichkeit und Unverständnis ließ er es zu, dass eine große Streitmacht zerfiel, die einen entscheidenden Unterschied gemacht hätte. So, das war die Geschichte vom versuchten Aufstand 1545. Ich hoffe, die Geschichte hat dir auch gefallen. Wenn du keinen Beitrag verpassen willst, dann abonniere doch meinen Newsletter. Ganz besonders würde ich mich über ein bisschen finanzielle Unterstützung freuen. Die Links dazu sind in der Beschreibung. Und jetzt sage ich, Cheri Andraste, Agis, Eichewa.